NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu einer Logo-Sonderausgabe mit spannenden Beiträgen aus den vergangenen 12 Monaten. Sie erfahren, wie sich die europäische Wildkatze und der Luchs wieder ausbreiten. Wie sich die Sexualität von Jugendlichen in den letzten 50 Jahren gewandelt hat. Wie ein neues Radarsystem Schiffbrüchige in der Nordsee rettet. Ob wir in 20 Jahren zu Alpha Centauri fliegen. Wie das vom Menschen verursachte Licht das Verhalten von Tieren verändert. Ob die Archäologen an der Universität Florenz das Geheimnis der Mona Lisa entschlüsseln und welche Kämpfe sich Miesmuscheln und Austern auf unseren Wattböden liefern. Im Studio Ferdinand Klien. Trotz des bedrohlichen Rückgangs der Artenvielfalt in Deutschland und der Welt gibt es doch Pflanzen- und Tierarten, die zurückkommen. Dazu zählen auch der Luchs oder die europäische Wildkatze. Aber wie finden sie hierher, wo unsere Landschaft immer mehr für Gewerbe und Hausbau und die Infrastruktur für Automobilität zersiedelt wird? Ein Bericht von Daniel Remus.
Eine getigerte Wildkatze streift durch das undurchdringliche Unterholz eines Waldes in Niedersachsen. Dass es sich dabei nicht einfach um eine wildlebende Hauskatze handelt, erkennt man am schwarzen Streifen auf ihrem Rücken und an den 3 schwarzen Streifen am Ende ihres dicken, buschigen Schwanzes.
Die sind nachtaktiv, die sind scheu. Man kann sie sehr, sehr leicht mit Hauskatzen verwechseln. Eine wildfarbene Hauskatze sieht, gerade wenn man sie irgendwo in der Natur ganz kurz nur sieht, einer Wildkatze täuschend ähnlich. Und deswegen war man sich auch in vielen Gebieten gar nicht sicher, hat die da möglicherweise überlebt oder doch nicht? Ist die Katze, die ich gesehen habe, war das nicht vielleicht doch eine Hauskatze? Kann das eine Wildkatze gewesen sein?
Sagt Carsten Nowak, Biologe bei der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Die europäische Wildkatze galt fast schon als ausgestorben. Denn vor allem im 19. Jahrhundert wurde sie massiv und im großen Stil gejagt, erklärt die Biologin Andrea Krug vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND. Die Wildkatze sollte ausgerottet werden.
Also sie wurde als richtiges Raubtier bezeichnet, dass sie diese anderen jagdbaren Arten auch frisst, wie jetzt auch kleine Rehe und so weiter oder Vögel vor allen Dingen, dass die wegfrisst. Und deswegen hat man die auch als zähnefletschendes Tier dargestellt und es gab sogar Prämien auf die Wildkatzen, damit man diese bejagt.
Dieser Feldzug gegen die scheue Wildkatze war erfolgreich. Nur wenige Exemplare überlebten die systematische Jagd und zogen sich in unwegsame Wälder zurück, zum Beispiel in den Bayerischen Wald oder in den Harz. Dass sich die Wildkatzenbestände in diesen Regionen Deutschlands aber dann nicht von alleine erholten, liegt daran, dass der Lebensraum der Sampfpfoten im 20. Jahrhundert nachhaltig zerstört wurde. Siedlungen, Autobahnen, Straßen oder Gleise zerschneiden die meisten Waldflächen in Deutschland, machen aus ihnen isolierte Inseln.
Die Wildkatze ist ein territoriales Tier, sie ist ein Einzelgänger, aber sie braucht halt, um jetzt zum Beispiel Partner zu finden, zur Fortpflanzung wandert sie sehr weit. Also sie kann schon über hunderte Kilometer weit laufen, um dann einen Paarungspartner zu finden. Das braucht die Katze, sie braucht auch Raum zum Wandern, um halt Nahrung zu suchen, um sich verstecken zu können. Da braucht sie immer extra Bereiche im Wald.
Deshalb haben Wissenschaftler des Bundesamtes für Naturschutz gemeinsam mit dem BUND und der Senckenberg-Gesellschaft beschlossen, die Wildkatzenbestände aktiv zu schützen. Und zwar durch eine gesteuerte Lebensraumvergrößerung mit dem Projekt Rettungsnetz Wildkatze. In Norddeutschland, in Niedersachsen. Hier sollen die Katzen vom Harz, dem Solling oder dem Weserbergland dazu gebracht werden, sich auszubreiten, zum Beispiel weiter nach Norden zu ziehen, bis zur Lüneburger Heide. Dazu pflanzen die Wissenschaftler Hecken, Sträucher und Bäume in den Regionen an, die sie als potenzielle Wechselkorridore zwischen den Wäldern ausgemacht haben. Durch diese bewachsenen Korridore sollen die Wildkatzen weiterziehen in andere Gebiete, erklärt Carsten Nowak.
Wir wissen seit langem, dass Tiere nicht einfach völlig zufällig sich durch die Landschaft bewegen, sondern sie nutzen Strukturen, ja, die sich am besten eignen zum Wandern, wo es vielleicht auch noch Nahrungsmöglichkeiten in der Nähe gibt. Die Wildkatze läuft in der Regel nicht komplett über kilometerweit über abgeerntete Felder, wo sie keine Deckung hat, sondern sie sucht die Deckung der Wälder oder buschartiger Strukturen. Und das kann man sich letztlich zunutze machen, indem man solche Korridore tatsächlich zur Verfügung stellt.
Von diesen Naturschutzmaßnahmen profitieren aber nicht nur die Wildkatzen, sondern zum Beispiel auch ihr deutlich größerer Verwandter, der Luchs. Und das Konzept geht auf. Die Luchse breiten sich auch in den deutschen Wäldern wieder aus und mittlerweile leben nach Schätzungen der Wissenschaftler sogar schon wieder um die 7000 Wildkatzen in Deutschland. Das ist ein Gewinn für den Naturschutz und die Ökosysteme, sagt der Biologe Novak von der Senckenberg-Gesellschaft.
Wir konzentrieren uns im Naturschutz schon sehr auf diese sogenannten Top-Prädatoren, also auf große Raubtiere, ob das jetzt Wolf oder Luchs ist, die gerade wieder Deutschland erobern, oder auch diese Mesokarnivoren, das wäre jetzt Wildkatze und Fuchs, die dann so in der zweiten Reihe sind. Und wir wissen, dass die Beutegemeinschaften und damit auch Ökosysteme stark beeinflusst.
Die europäische Wildkatze ernährt sich vor allem von Mäusen, manchmal von Vögeln. Darin ist sie ihren Verwandten der Hauskatze sehr ähnlich. Aber im Vergleich zum beliebten Haustier, das millionenfach bei uns lebt, teilen wir uns unseren Lebensraum schon weitaus länger mit der wilden und unzähmbaren Wildkatze. Unsere Hauskatzen stammen von der afrikanischen Falbkatze ab und kamen vor rund 10.000 Jahren zu uns. Das hat das jüngste Projekt der Wildkatzenwissenschaftler deutlich gemacht, dessen Ergebnisse jetzt vorliegen, sagt Andrea Krug vom Projekt Rettungsnetz Wildkatze.
In einem bestimmten Raster wurden Lockstöcke aufgestellt und da wurden so Latten in die Erde reingeklopft und angeraut und mit Baldrian besprüht. Also es ist ein perfekter Lockstoff. Sie reiben sich dann sehr dran und lassen Haare an diesen Latten und diese Haare werden dann vorsichtig mit einer Pinzette abgezupft und an diesen Haaren ist unten ja diese Genetik noch dran, an diesen Haarwurzeln und diese kann dann analysiert werden.
Diese genetische Bestimmung hat deutlich gemacht, dass und wie sehr Hauskatze und europäische Wildkatze sich voneinander unterscheiden, trotz aller Verwandtschaft.
Man war sich da lange Zeit sehr unsicher und deswegen, ja, kann man fast sagen, haben die genetischen Analysen auch eingeschlagen irgendwo wie eine Bombe, denn über die Genetik können wir wirklich ganz eindeutig sagen, haben wir hier einen Wildkatzenbestand, haben wir einen Hauskatzenbestand. Wir können auch teilweise sagen, wo kommen diese Katzen her.
Und vor allem haben diese jüngsten Tests auch gezeigt, dass es offenbar nur ausgesprochen selten zu einer Paarung zwischen den zahmen und wilden Samtpfoten kommt. Obwohl sie gesunden Nachwuchs zeugen können, stecken im Genpool der europäischen Wildkatze nur 2% Hauskatze. Für die Biologen und Naturschützer ein Grund zur Freude. Heißt das doch, dass es mit den Projekten gelingt, dieses gefährdete Wildtier tatsächlich wieder anzusiedeln?
Daniela Remus berichtete über Wildkatzen und deren genetische Eigenarten.
Message from the victor via satellite. Well, it's nice to know I'm doing something right. Guess it's my lucky night. Message from the leader on the giant screen. We need to talk about the way that it could be in 2023.
Welchen Einfluss hat das Internet heute auf die Entwicklung der Sexualität von Jugendlichen? Doch war früher alles besser, als sanfte Pornografie allenfalls in Nacktbildern der Zeitschrift Bravo auftauchte? Oder die 70er Jahre mit ihrer propagierten totalen Freizügigkeit? Heute stellen Forscher am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf fest, dass die Jugendlichen sogar biederer sind als ihre Eltern damals. Seit 1966 haben sie europaweit das Verhalten von Jugendlichen festgehalten. Eine einmalige Studie, die Michael Kurt nun vorstellt.
1967 im Film Wunder der Liebe von Oswald Kolle liegt eine nachdenklich wirkende junge Frau neben einem nackten Mann und beklagt sich vorsichtig.
Ich habe gelesen, dass Frauen länger brauchen und dass Männer lernen können, sich zu beherrschen. Du bist eben zu stürmisch.
Sexualität wurde bei uns erstmals zu einem öffentlichen Thema. In den 60er Jahren entwickelte sich zunächst langsam, dann immer schneller eine Protestbewegung gegen die als sexualfeindlich, prüde und eng empfundene Moral der 50er Jahre. Damals, 1966, wurden erstmals Fragebogen zur Sexualität Jugendlicher an deutschen Hochschulen ausgewertet. 1981, 96 und 2012 wurden die Befragungen wiederholt, um zu erfahren, ob sich im Laufe der Jahrzehnte das Sexualverhalten geändert hat. Eine Fragestellung: Wann haben Jugendliche eigentlich zum ersten Mal Sex?
Man hat ja manchmal das Gefühl, die fangen jetzt immer noch früher an und werden noch früher schwanger. Also wenn es in den 70er Jahren eine Vorverlegung des Alters beim ersten Mal um ungefähr 4 Jahre gegeben hat, dann sind es jetzt in den letzten 15 Jahren ein knappes Jahr.
Da hat sich in den letzten Jahrzehnten also gar nicht viel geändert. Nur jeder 6. der aktuell befragten jungen Männer hatte schon mit 16 Sex. Bei den Frauen ist es gerade mal jede 4. Allerdings,
wenn in den 60er Jahren Männer früher angefangen haben als Frauen, dann ist es seither genau umgedreht. Das heißt, Frauen fangen früher mit dem Sex an.
Immer mehr Jugendliche schauen sich Pornos im Internet an. Knapp die Hälfte tut dies auch zusammen mit ihren Partnerinnen und Partnern. Wie oft, das wurde nicht erhoben, aber die Zahl derer, die es tun, hat sich in den letzten 30 Jahren stark erhöht. Kein Wunder, meint Per Brieken, Direktor des Instituts für Sexualforschung am Hamburger Klinikum.
Ist natürlich auch ein sehr, sehr starker Reiz, weil sie eigentlich kaum irgendetwas haben, was sie im Internet nicht finden an pornografischem Material.
Das Internet bietet ständige Verfügbarkeit, die Auswahl bestimmter Genres und sogar die Selbstbeteiligung durch das Hochladen eigener Fotos und Videos. In der Regel dient das Anschauen von Pornos der positiven Bereicherung des eigenen Sexuallebens. In Ausnahmefällen, aber häufiger als vor 20 Jahren, kann es jedoch auch ins Krankhafte ausarten. Die entsprechenden Diagnosen lauten Hypersexualität oder Sexsucht.
Mit Pornografiekonsum, mit wechselnden sexuellen Kontakten, die zum Teil dann auch risikoreich sind, sind tatsächlich vornehmlich Menschen, die eine soziale Vereinsamung haben und die dann zum Teil manchmal 10 Stunden am Tag vorm Internet sitzen, Selbstbefriedigung machen und letztendlich damit auch ein Stück weit ausweichen vor Problemen, in denen sie dann in Kontakt kommen würden mit anderen Menschen.
Doch die meisten Jugendlichen sind in dieser Hinsicht nicht gefährdet. Sie sind nur experimentierfreudiger geworden. Das zeigen auch Vergleiche der Sexpraktiken vor 16 Jahren mit denen von heute.
Also heute gibt es zum Teil solche Dildo-Partys, in denen Sexspielzeug angeschaut wird von größeren Gruppen von Frauen, wie es früher Tupper-Partys gab.
40% der Jugendlichen benutzen heute Vibratoren. Vor 16 Jahren waren dies nur magere 10%. Doppelt so viele machen heutzutage Fesselspiele und auch sexuelle Rollenspiele sind heute doppelt so populär wie früher und werden von jedem 5. praktiziert. Zumindest dann und wann, so der Sexualforscher Arne Decker.
Ich würde sagen, wir haben es heute mit einer Generation der sexuellen Erlebnisorientierung zu tun. Das heißt, mal ein Dildo ausprobiert, mal Fesselspiele ausprobiert. Und das heißt, sie probieren Dinge mal aus und dann entscheiden sie sich oft auch dagegen, das nochmal zu machen.
Die Begeisterung für Filme wie 50 Shades of Grey hat nichts mit einem verborgenen Bedürfnis nach sadomasochistischen Praktiken zu tun, sondern eher etwas mit Spaß, mit der Lust, kurzzeitig in eine andere Welt zu schlüpfen, so die Forscher. Die zunehmende Experimentierfreude zeigt sich auch darin, dass immer mehr Jugendliche sogenannte Dating-Apps nutzen. Ob Grindr, Zoosk, Badoo, Lovoo, Meetone, Twoo, Tinder, Friendscout, Yamoo, Hot or Not, die Suche nach neuen Kontakten zu Personen, die mehr oder weniger zufällig gleiche Interessen haben oder sich mehr oder weniger zufällig gerade in der Nähe befinden, entwickelt sich zu einer Art Kontaktsport, ohne jedoch der Beliebigkeit Tür und Tor zu öffnen. Denn trotz aller Experimente seit den 70er Jahren ist immer noch die sogenannte serielle Monogamie die beliebteste Beziehungsform. Arne Decker.
Die Monogamie ist wichtig und zentral. Treue ist ein wichtiger Wert in Beziehungen. Aber das heißt nicht, dass wir zurückkehren zu Omas Sexualität, sondern Treue ist wichtig unter der Prämisse, dass beide Partner sich jeden Tag aufs Neue fragen, will ich das eigentlich, was will ich eigentlich? Und das auch in der Beziehung offen aushandeln.
Die von den 68ern geforderte Freizügigkeit in der Sexualität ist für die meisten Jugendlichen zwar nicht mehr relevant, aber eine Entwicklung ist für die Forscher unübersehbar. Männer und Frauen gleichen sich in ihren Einstellungen immer mehr an.
Jugendliche in Europa und der Wandel ihrer Sexualität. Eine einmalige Studie, die Michael Kurt zusammenfasste.
Walking to where the stone, but if you look up.
Wenn Menschen in Seenot geraten, ist schnelle Hilfe angesagt. Doch nicht immer ist es so romantisch und abenteuerlich wie bei Robinson Crusoe oder Life of Pi. Wenn es nach den Experten am Helmholtz-Zentrum für Küstenforschung geht, erhalten Schiffbrüchige in Zukunft deutlich früher Hilfe. Sie entwickelten ein neues Radarsystem, das die Strömungen in der Nordsee erstmals in Echtzeit messen kann. Jens Wellhühner hat sich alles in Gisthacht erklären lassen.
Sturm auf der Nordsee, weit draußen vor der deutschen Küste. Wer hier ins Wasser fällt, verschwindet oft auf Nimmerwiedersehen. Denn die Oberflächenströmungen in der Nordsee ändern sich so schnell wie der Wind. Sie genau vorherzusagen, war für die Wissenschaft bis jetzt meistens unmöglich, berichtet Emil Staneff, Professor für Ozeanographie am Helmholtz-Zentrum für Küstenforschung in Gisthacht.
Nordsee ist flach. Und das macht die Sache interessant, aber schwierig. Wenn man eine kleine Welle macht, dann kann man vielleicht sehr falsch vorhersagen.
Die geringe Tiefe, der Wind, Ebbe und Flut und dazu auch noch der ständige Zustrom von Wasser aus der Elbe, der Weser und der Ems, all das verursacht in der Nordsee ein regelrechtes Chaos aus unterschiedlichen Strömungen, das sich manchmal stündlich völlig ändert. Wer zum Beispiel eine Flaschenpost mit einem GPS-Sender in die Nordsee werfen würde, kann sehen, dass die Flasche im Wasser erst einmal kilometerweite Pirouetten dreht, scheinbar nach Lust und Laune. Trotzdem haben die Forscher immer wieder versucht, die Strömungen vorherzusagen, durch Beobachtungen von Schiffen aus oder durch mathematische Modelle am Computer. Doch beide Methoden hatten ihre Fehler.
Da muss man das berücksichtigen, wenn man sorgfältig die Daten aus Modell und Beobachtungen verheiratet.
Diese Hochzeit von mathematischen Computermodellen und Beobachtungen draußen auf der Nordsee soll das neue System schaffen. Ein Hochleistungsradar, das die Strömungen in der deutschen Bucht misst, also von der Küste bis weit hinter Helgoland. Auf diese Weise soll es möglich werden, Seenotrettern eine Strömungsvorhersage zu liefern. Mit ihr könnten sie dann ganz gezielt nach Schiffbrüchigen suchen. Herzstück des neuen Systems sind drei Antennenstationen rund um die deutsche Bucht, in Büsum, auf Wangerooge und auch auf Sylt. Dort stehen die Antennen in den Dünen, mannshoch und in Reih und Glied. Wie das Hochleistungsradar funktioniert, erklärt Ozeanograf Johannes Schulz-Stellenfleth.
Das Radar strahlt elektromagnetische Wellen ab mit einer Wellenlänge typischerweise von 10 bis 20 Metern. Und diese elektromagnetischen Wellen koppeln gewissermaßen an Wasserwellen, die ungefähr die gleiche Wellenlänge haben.
So misst das Radar in Echtzeit, wie genau die Strömungen in der deutschen Bucht verlaufen und wie schnell sie sind.
Und damit kriegen wir wirklich ein einzigartiges Bild der Oberflächenströmung in der deutschen Bucht. Also die strahlen bis zu 100 Kilometer, so größenordnungsmäßig, also weit über die Insel Helgoland hinaus. Und wir kriegen auch in der Zeit eine sehr hohe Abtastung mit Messungen alle 20 Minuten.
Der Computer zeichnet anhand der Radardaten eine Strömungskarte. Die kann man schon jetzt im Internet anschauen, auf den Seiten des Helmholtz-Zentrums. Dort findet man auch schon eine 24-Stunden-Vorhersage für die großen Oberflächenströmungen in der deutschen Bucht. Johannes Schulz-Stellenfleth zeigt am Computerbildschirm, wie so eine Vorhersage aussieht. Auf einer Karte der deutschen Bucht sieht man verschiedene Richtungspfeile. Sie zeigen an, wohin sich das Wasser gerade bewegt.
Also vor den ostfriesischen Inseln ist es relativ gerichtet, immer so eine Ost-West-Bewegung. Aber wenn man jetzt zum Beispiel hier östlich von Helgoland sich das anguckt, dort ist es mehr so eine kreisförmige Bewegung der Strömung.
Am Computer kann man auch erkennen, wie stark die Strömungen sind. Für die Seenotretter ist die Vorhersage aber noch zu ungenau. Wenn zum Beispiel ein Schiffbrüchiger ins Wasser fällt und auf kleinem Raum hin und her driftet, kann man im Internet noch nicht sehen, wohin er driftet. Denn da spielt der Wind noch eine große Rolle. Die Forscher haben aber schon eine Lösung für diese Lücke in ihrer Vorhersage. Doch die müssen Johannes Schulz-Stellenfleth und seine Kollegen noch überprüfen.
Es ist im Moment ein Experiment im Gange in der deutschen Bucht, um wo wir diese Simulationen vergleichen werden mit echten Messungen.
Dabei werfen die Forscher Messgeräte ins Wasser und beobachten, wohin sie driften. Bewegen sie sich wie am Computer vorhergesagt, könnten die Gisthachter Ozeanographen noch dieses Jahr ihre Strömungsprognosen vollenden und online stellen. Dann könnten auch die Seenotretter sehen, wohin ein Schiffbrüchiger in der Nordsee treibt und damit Leben retten.
Neue Rettungssysteme für die Nordsee, das war ein Beitrag von Jens Wellhühner. Sie hören Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kommt heute von Jamie Woon. Die CD mit dem Titel Making Time erschien bei PMR Records. Waiting for some heart to show. Waiting for the grass to grow. Die Erkundung des Weltalls ist für den Menschen sehr beschwerlich. Weiter als bis zum Mond konnte er noch nicht gelangen. Unbemannte Raumsonden dagegen erreichten schon den Rand unseres Sonnensystems. So die New Horizons, die am Pluto vorbeiflog. Oder die beiden Voyager-Sonden, die unser System verlassen sollen. Doch die Reisen dauern zu lange, denn sie finden nicht in Bruchteilen der Lichtgeschwindigkeit statt. Nun könnte eine neuartige Lasertechnologie helfen, eine Raumsonde aus unserem Planetensystem herauszuschießen. Wird also aus Fiction bald Science? Guido Meyer mit einer Einschätzung.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Dieser Klassiker stammt aus dem Jahr 1972. Das ist jetzt fast ein halbes Jahrhundert her. Damals also war die Idee, dass im Jahr 2200 ein Raumschiff binnen 5 Jahren zu einer anderen Galaxie fliegen könnte. Das war damals Science-Fiction und das ist es heute. Aber wenigstens bis zum nächsten Stern reisen zu können, das wäre doch schon mal was. Und siehe da, dieser Trip dürfte sich wohl weit vor dem Jahr 2200 realisieren lassen. Nicht in 5, aber in 20 Jahren, was für galaktische Reisen aber auch schon ein Riesenschritt wäre.
Right now it's considered impossible.
Momentan sind solche Reisen in einem überschaubaren Zeitabschnitt einfach unmöglich. Der nächste Stern, Alpha Centauri, ist ungefähr 4,5 Lichtjahre entfernt. Die Voyager-Raumsonden würden tausende von Jahren benötigen, um dieses benachbarte Sternsystem zu erreichen.
It would take Voyager thousands of years to arrive at that.
Jason Derleth ist bei der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA der Chef des Programms für innovative und fortgeschrittene Konzepte NIAC. Jährlich erreichen ihn in seinem Büro im NASA-Hauptquartier in Washington, D.C. etwa 250 derartige Konzepte. Pro Jahr wählen er und sein Team einige wenige aus und fördern sie in einer ersten Phase 9 Monate lang mit $100.000.
Deep in is probably my favorite NIAC concept this year.
Deep In ist wahrscheinlich mein Favorit in diesem Jahr. Dieses Konzept macht aus Science Fiction wirklich Science Fact. Und darum geht es bei unserem Programm. Mit Deep In könnten wir Alpha Centauri in rund 15 Jahren erreichen, also im Zeitraum einer einzigen Wissenschaftlerkarriere. Vielleicht werden Professor Lubins Studenten irgendwann die ersten Fotos aus einem anderen Sternsystem sehen. Professor Philip Lubin von der Physikabteilung der Universität von Kalifornien in Santa Barbara ist der Erfinder von Deep In und damit der Empfänger der $100.000. Er hat sich des Problems interstellarer Reisen angenommen.
The basic problem is that with chemical propulsion, it's extremely difficult to get.
Das Grundproblem ist, dass es mit den herkömmlichen chemischen Raketenantrieben unmöglich ist, relativistische Geschwindigkeiten zu erreichen.
Bruchteile der Lichtgeschwindigkeit also, die nötig wären, um im Zeitraum eines Menschenlebens zum nächsten Stern zu gelangen. Wir möchten, dass die Dinge zu unseren Lebzeiten passieren, nicht irgendwann in einer unbestimmten Zukunft. Das ist sowohl ein philosophischer als auch ein emotionaler Aspekt unserer Arbeit. Sollen wir also etwa aufgeben und beschließen, erst gar nicht aufzubrechen?
Technologies, how can we get there, or should we just give up and decide that we're not going?
Beamen wäre eine Möglichkeit, diese Frage mit Nein zu beantworten, so wie im Raumschiff Enterprise. Das Konzept von Philip Lubin jedoch ist ungleich realistischer. Eine Laserkanone in der Erdumlaufbahn soll ein Raumschiff mit Photonen beschießen und so beschleunigen.
It's much like Slingshot.
Das funktioniert wie eine Schleuder. Wenn Sie einen Wasserballon umherschleudern und dann loslassen, wird er am Anfang stark beschleunigt und fliegt dann weiter. Bei unserem Konzept wirken die Photonen des Lichts wie die Schleuder. Sie beschleunigen das Raumschiff für 10 Minuten. Im Vakuum des Weltraums fliegt es danach mit einem Viertel der Lichtgeschwindigkeit ungebremst weiter. Womit die Reise zu Alpha Centauri unter kosmischen Gesichtspunkten nur noch ein Katzensprung wäre. Sollten die kommenden Studien mit dem Projekt Deep In erfolgreich sein, wird sich das Team um Philip Lubin im nächsten Jahr für eine zweite, diesmal zweijährige Förderung von $500.000 bewerben, um damit dem Traum des Raumschiffs Enterprise von der Reise in Welten, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat, ein Stück näher zu kommen.
Guido Meyer berichtete über den Sprung aus dem Sonnensystem.
All it takes, another day for survival. Reaching out from a silence of fear. Forgiven.
Nicht alle Wildtiere leben noch wirklich in der freien Natur auf dem Land. Viele suchen wie die Vögel ein neues Zuhause in Ortschaften und Städten und werden dort sogar nachtaktiv. Das hat mit dem hellen Schein von Laternen zu tun. Amsel, Drossel, Fink und Star sowie die Blaumeise ändern auch ihr Balzverhalten und legen mehr Eier in die Nester. Zudem hat sich die Treue unter den Vogelpaaren verändert. Michael Engel fasst die neuesten Erkenntnisse zusammen.
Diese Amsel singt falsch. Nicht, dass mit ihrer Tonlage etwas nicht stimmen würde, auch sonst macht der schwarze Vogel alles richtig, wie jede andere Amsel auch. Nur in der Zeit hat sich der Stadtbewohner gehörig vertan. Normalerweise singen Amseln im Morgengrauen, doch diese hier macht es mitten in der Nacht. Der helle Schein der Stadt macht es dem Vogel schwer, den richtigen Moment, die Dämmerung zu erwischen. Denn dämmerig ist es in der nächtlichen Stadt immerzu, im Lichtermeer aus Neonlampen, Ampelanlagen, Laternen und Hausbeleuchtungen wird es nie richtig finster. So stimmen die Amseln der Stadt ihr morgendliches Lied viel früher an, als die Artgenossen draußen im Wald, fanden Forscher vom Max-Planck-Institut für Ornithologie heraus. Amseln sind aber nicht die einzigen Vögel, die im Kunstlicht der Stadt zum nachtaktiven Tier geworden sind, weiß auch Andreas Frey vom Weltvogelpark Walsrode.
Rotkehlchen zum Beispiel, die einen relativ feinen Gesang haben, die singen in der Stadt oft mitten in der Nacht. Das ist relativ untypisch, das ist eine Vogelart, die nicht nachts singt, aber die müssen nachts wach sein, verbrauchen da wieder Energie, weil sie dann halt sonst in einer ungestörten Umgebung nicht bräuchten. Also das ist natürlich immer so ein bisschen zweischneidig, die Geschichte.
Die Geschichte geht aber noch weiter. Der helle Schein der Lampen verändert nämlich nicht nur das sichtbare Verhalten der Vögel. Forscher fanden heraus, dass sich unter einer Beleuchtung auch die Keimdrüsen der männlichen Tiere vergrößern. Der Testosteronwert steigt, der Hoden reift früher heran. Infolge davon beginnt auch die Fortpflanzung in der Stadt früher als bei den Artgenossen draußen im Wald.
Gerade bei Amseln ist es so, dass die durchaus auch im Frühjahr doch einige Wochen vor den Amseln auf dem Land anfangen zu brüten. Dementsprechend natürlich auch dann längere Zeit haben, um die Jungen aufzuziehen, auch noch eine Brut extra machen können. Und hat man durchaus da festgestellt, dass die in der Stadt mehrere produzieren als auf dem Land.
Manche Vögel macht das Kunstlicht regelrecht süchtig. Einige Amseln brüten sogar in den Ampelkästen, mit Vorliebe direkt im Schein der Signalleuchten. Bei den Blaumeisen wirkt sich das elektrische Licht unmittelbar auf den Fortpflanzungserfolg aus. So hatten männliche Vögel, die an einem beleuchteten Waldrand lebten, doppelt so viele außerpaarliche Jungen im Vergleich zu Männchen, deren Reviere nachts im Dunkeln liegen. Offenbar animiert das grelle Licht eher zum Seitensprung als die Finsternis im Wald. Auch die Weibchen finden Neonlicht sexy. Sie legen deutlich mehr Eier als waldrandlebende Weibchen ohne Beleuchtung. Das Lichtermeer der Stadt kann aber auch gefährlich für die Tiere werden, weiß Konrad Thiel vom Hannoverschen Vogelschutzverein.
Wir haben es in Hannover erlebt, dass sogar große Vögel wie Kraniche bei Nebel zur Landung animiert wurden durch den Lichtschein. Im Jahr 2004 hatten wir eine interessante Geschichte. Da ist ein Sterntaucher, das ist eine nordische Seevogelart, auf der Fahrenwalder Straße gelandet, weil er die spiegelnde, regennasse Fahrbahn mit einem Gewässer verwechselt hat. Ein großes Problem ist eben die Summe der Lichtquellen, vor allen Dingen grelles Neonlicht ist ein großes Problem. Spiegelnde Fassaden, Stichwort Scheibenanflug. Uns werden alljährlich zum Beispiel Waldschnepfen gemeldet, die durch Scheibenanflug zu Tode kommen.
Buchfink, Rotkehlchen, Amsel, Singdrossel, auch Blau- und Kohlmeise, sie alle zieht es in die Städte, weil es dort mehr Nahrung für sie gibt als in der landwirtschaftlich verödeten Natur draußen, weil es zwischen den Häuserschluchten wärmer ist und weil in der Stadt weniger Fressfeinde lauern. Das Kunstlicht nehmen sie dabei eher billigend in Kauf, und doch verändert es die Tiere, wie die aktuellen Forschungen gezeigt haben. In einem Fall wirkt das Licht sogar wie ein Magnet, bei Fledermäusen zum Beispiel, wie Dr. Norbert Kummerfeld von der Tierärztlichen Hochschule Hannover berichtet.
Denn die Motten fliegen schon zum Licht und die Fledermäuse hören sie halt da fliegen und sehen, da ist eine verdichtete Nahrungsangebot und das nutzen sie halt aus. Die können die da rumfliegen, denn relativ hohe Anzahl von Motten oder von Nachtfaltern orten, die da sehr konzentriert sind, während sie 50 Meter weiter nur noch vereinzelt fliegen, also wird die Fledermaus dann dort jagen, wo die Beute am leichtesten zu erbeuten ist. Das machen ja alle Beutegreifer so.
Tiere, die in der Stadt leben, werden durch sie nachhaltig geprägt, offenbar sogar genetisch, sodass manche Forscher schon die Stadt von der Waldamsel unterscheiden, als wenn es sich um zwei unterschiedliche Arten handeln würde. Erste Belege dafür gibt es schon. Im Max-Planck-Institut für Ornithologie wurden Jungtiere der Stadtamsel früh von den Eltern isoliert und von Hand aufgezogen, damit sie von den Altvögeln nicht lernen konnten. Tatsächlich waren die Jungtiere viel vorsichtiger als ihre Artgenossen aus dem Wald, wenn sie mit neuen Dingen konfrontiert wurden. In der Stadt lauern bekanntlich viele Gefahren, und Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Bei den Stadtvögeln ist diese Botschaft offensichtlich schon genetisch verankert.
Michael Engel und das veränderte Paarungsverhalten von Vögeln, die in der Stadt leben. Did we worry about what could be? Open country is wide as the first taste. Follow seed to the leaf. The tree forgiven. In Florenz haben Wissenschaftler viele Jahre lang versucht, das Geheimnis der Mona Lisa zu lösen. Lisa Gherardini del Giocondo ist als Mona Lisa unsterblich geworden. Das zumindest ist die vorherrschende Meinung unter Kunsthistorikern, die sich mit Leonardo da Vincis berühmtesten Bild befassen. Doch die Entstehungsgeschichte des Bildes ist ebenso verworren wie die Frage, wo die sterblichen Überreste der Porträtierten liegen. In der Gruft eines ehemaligen Klosters in Florenz haben Forscher mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die letzte Ruhestätte gefunden. Der Weg hinunter liefert einen Einblick in längst vergangene Zeiten und gleicht einem Krimi. Jan-Christoph Kitzler wagte den Abstieg.
Das ist ein echter Wissenschaftskrimi und er beginnt mitten in der Altstadt von Florenz. Zwischen vielen sanierten Häusern steht ein riesiger, halb verfallener Gebäudekomplex. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts war das Kloster St. Ursula. Nach der Säkularisierung unter Napoleon zog eine Tabakfabrik ein. Um 1990 schließlich wollte die italienische Finanzpolizei daraus eine Kaserne bauen und bedeckte alles mit Stahlbeton. Und hier soll die Mona Lisa liegen? Wir haben mit der historisch dokumentierten Tatsache angefangen, dass sie hier in dieser Kirche 1542 begraben wurde. Doch man wusste nichts weiter, nicht einmal, wo die Klosterkirche war. Durch Nachforschungen haben wir herausbekommen, wo ursprünglich die Kirche war. Heute kann man davon nichts mehr sehen. Und danach haben wir angefangen zu graben. Gianfranco Romandetti arbeitet als Architekt im öffentlichen Dienst. Er hatte ursprünglich den Auftrag, archäologische Untersuchungen zu organisieren vor der Sanierung des alten Klosters. Dass daraus der besagte Krimi wurde, liegt an Silvano Vincetti. Der ältere, schlanke Herr mit eindrucksvollem Vollbart hat schon von sich reden gemacht, als er das Grab des Malers Caravaggio gefunden hat. Jetzt ist er auf der Suche nach La Gioconda, der Frau, die das Modell für die Mona Lisa war. In Wirklichkeit hatten wir ein paar Erkenntnisse. Wir kannten den Ort des Begräbnisses, aber wir wussten aufgrund historischer Forschungen, dass sie hier in diesem Kloster nur an 2-3 Orten beerdigen konnten. Also schon Wahnsinn, aber ein weiser Wahnsinn. Sicher, wir haben nur mit wenigen Erkenntnissen begonnen, doch die reichten, um die Forschungsarbeit zu rechtfertigen. Während der Arbeiten haben wir dann auch noch Glück gehabt. Es gibt mindestens 10 verschiedene Theorien darüber, wen Leonardo da Vinci mit dem vielleicht berühmtesten Gemälde der Welt porträtiert hat. Viele davon entstammen dem Reich der Fantasie. Die meisten Kunsthistoriker sind inzwischen der Meinung, dass die Mona Lisa Lisa Gherardini ist, die dritte Frau des Florentiner Tuchhändlers Francesco del Giocondo. Er hatte das Bildnis seiner Frau in Auftrag gegeben, aber wo Mona Lisa begraben wurde, war bislang ein Rätsel, sagt Silvano Vincetti, zumindest was den genauen Ort angeht. Es ist eine schwierige, komplexe Forschungsarbeit. Das Kloster von St. Ursula ist groß und weitläufig und wir wussten nur, dass sie im Sterbebuch steht, dass von allen in der Pfarrei San Lorenzo, zu dem das Kloster gehörte, eingesehen werden kann. Hier steht geschrieben, Lisa Gherardini, gestorben am 15. Juli 1542, begraben in St. Ursula. Architekt Romandetti öffnet die Tür zum Klosterkomplex, der normalerweise nicht zugänglich ist. Man sieht das, was früher einmal der Kreuzgang war, und rechts die Kirche. Inzwischen ist der Boden der früheren Kirche eine Ausgrabungsstätte. Gar nicht leicht war es herauszufinden, wo die Gräber waren. Mit einem Georadar haben sie den Stahlbeton durchleuchtet und insgesamt 9 Grabstätten gefunden. Gar nicht leicht, sich zu orientieren, denn die Gräber stammten aus mehreren Jahrhunderten. Der Altar der Kirche wurde versetzt. Am Ende half nicht nur die Grabung, sondern der Gang ins Archiv. Die erste Individualisierung haben die Archäologen nach historischen Fakten vorgenommen. Die einzige Möglichkeit war, dass sie in dem Grab dort lag. In der Tat haben wir Gebeine gefunden und dann wurden Untersuchungen angestellt. Und mit der C14-Methode konnten sie nachweisen, dass das Alter eines Fundstücks, das dort gefunden wurde, und das Begräbnis der Gherardini übereinstimmten. Das ist die Schlussfolgerung. Silvano Vincetti, der keine hohe Meinung von den Universitäten seines Landes hat, ist vor allem stolz darauf, dass er so viele Forschungsansätze zusammengebracht hat, um das Grab der Mona Lisa zu finden. Questa è una ricerca interdisciplinare. Es handelt sich um eine interdisziplinäre Forschungsarbeit, die historische Forschung, Kunstgeschichte, Archäologie, den Gebrauch der modernsten Technologien, die Anthropologie, DNA, C14-Methoden miteinander verbindet. Die Geschichtsforschung verbindet sich mit den modernsten anthropologischen Wissenschaften. Und der Historiker führt wie in einem Sinfoniekonzert mit all diesen Instrumenten einen Dialog. Allerletzte Sicherheit gibt es nicht, nur sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Dazu wäre ein DNA-Test nötig gewesen, aber die Gruft, in der Mona Lisas Kinder liegen, in einer anderen Kirche von Florenz, stand lange unter Wasser, da ist kein Forschungsmaterial übrig geblieben. Noch einmal Gianfranco Romandetti.
Klar,
wenn wir die DNA zum Vergleich gehabt hätten, hätten wir den unwiderleglichen Beweis gehabt, dass sie es war. Doch das Feld wurde schon eingegrenzt durch eine Reihe von Fundstücken, von denen eines mit der Prüfung durch die C14-Methode kompatibel ist. Trotzdem hat dieser Wissenschaftskrimi viele Erkenntnisse gebracht über die Geschichte des Klosters St. Ursula und das Leben dort, über das Leben von Lisa Gherardini und ihrer Familie und über Florenz im spannenden 16. Jahrhundert, wo Leonardo da Vinci das wohl berühmteste Bild der Welt malte.
Jan-Christoph Kitzler und das Geheimnis einer Gruft in Florenz.
Notizen aus der Wissenschaft.
Seit dem VW-Abgasskandal und der Warnung des Umweltbundesamtes vor den schädlichen Auswirkungen der Dieselemissionen auf die menschliche Gesundheit hat die genaue Messung des Anteils einzelner Fahrzeuge an der Luftverschmutzung im Stadtverkehr mehr Bedeutung bekommen. Ein Team der Universität Heidelberg hat ein neuartiges Gerät entwickelt, mit dem Stickstoffdioxid im Abgas eines vorausfahrenden PKWs gemessen werden kann. Ein spektroskopisches Messinstrument liefert verlässliche Emissionswerte bei realem Fahrverhalten, die bisher nur mit aufwendigen Systemen direkt am Fahrzeug erfasst wurden. Die gewonnenen Daten können anstelle unzureichender Modellrechnungen für Stickstoffdioxid herangezogen werden. Das System wird für Messungen von Stickstoffmonoxid und Kohlendioxid erweitert. Dann reichen die Anwendungsgebiete von High-End-Nutzern in der Wissenschaft über Emissionsmessungen von Fahrzeugen unter Überwachung der Luftqualität bis in Industrie und Medizin. Aktuell finden Messungen in mehreren deutschen Städten statt. Wie Fledermäuse mit Beeinträchtigungen durch Umgebungslärm umgehen, haben Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Ornithologie Seewiesen und der Ludwig-Maximilians-Universität München untersucht. Sie analysierten Tausende von Echo-Ortungsrufen unter verschiedenen natürlichen Lärmbedingungen. Dabei ergab sich, dass die Fledermäuse sowohl die Lautstärke ihrer Rufe wie auch deren Dauer an den Lärmpegel anpassen. Obwohl jedes Individuum dabei ein bisschen anders reagierte, verbessern alle Mechanismen die Erkennbarkeit des Signals. Dies wird meistens zur Nahrungssuche genutzt. Ein Mechanismus der Lärmkompensation ist dabei die Bildung von Lautgruppen. Damit könnte die Wahrscheinlichkeit steigen, durch das mehrmals hintereinander zeitnahe Hinhören den Informationsgehalt und damit die Erkennbarkeit des Signals zu verbessern. Die Wissenschaftler schätzen, dass dies bis zu 4 dB ausmachen kann. Fledermäuse zählen zu den stark akustisch orientierten Tiergruppen. Ein internationales Forscherteam hat einen Rettungsplan für die weltweit letzten drei nördlichen Breitmaul-Nashörner aufgestellt. Ziel ist es, die Nashörner und Gewebeproben von bereits verstorbenen Individuen zu nutzen, um eine lebensfähige, selbsterhaltende Population zu schaffen. Dazu setzen die Forscher aktuelle Erkenntnisse aus der Reproduktions- und Stammzellforschung ein. Natürliche Keimzellen der letzten lebenden Tiere sowie induzierte pluripotente Stammzellen, sogenannte iPS-Zellen, sollen vermehrt werden. Die iPS-Zellen befinden sich in Körperzellen wie zum Beispiel der Haut. In Zukunft sollen diese iPS-Zellen gezielt in Zellen wie Neuronen, Herzmuskelzellen oder sogar in Keimzellen ausreifen. Dadurch entstünden Spermien und Eizellen für eine künstliche Befruchtung in einer Leihmutter. Am Ende würden fortpflanzungsfähige nördliche Breitmaul-Nashörner entstehen. Der erstmalige Einsatz wäre für den Artenschutz bahnbrechend. Ein Erfolg böte neue Möglichkeiten im Kampf gegen das vom Menschen verursachte rasante Artensterben. Die drei noch lebenden Individuen, ein Männchen und zwei Weibchen, befinden sich im Olpejeta Conservancy in Kenia. Ihr Alter sowie Schwierigkeiten bei deren Reproduktion machen eine Vermehrung auf natürlichem Wege unwahrscheinlich. Eintagsfliegen der neuseeländischen Gattung Deleatidium können dabei helfen, die Güte von Fließgewässern zu ermitteln. Denn die Art ist eher unempfindlich gegenüber landwirtschaftlichen Stressoren wie einem hohen Nährstoffgehalt oder Feinsediment. Diese Eintagsfliegen kommen besonders oft an nährstoffbelasteten Standorten vor. Andere Arten hingegen reagierten dort ausschließlich negativ. Damit stehen die bisherigen Bewertungssysteme auf dem Prüfstand. Um die komplexen Veränderungen bei Umweltstressfaktoren besser zu entschlüsseln, nutzen Forscher aus Neuseeland von der University of Otago und der Universität Duisburg-Essen jetzt genetische Diagnosen. Mit solchen molekularen Markern lassen sich Abweichungen viel zuverlässiger analysieren, als wenn nur das Äußere der gefundenen Tiere bewertet wird. Mehr Erfahrung über die Ökologie von Fließgewässerarten vereinfachen in der Praxis teure Projekte wie Renaturierungen von Bach- oder Flussläufen.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Oke Bandixen. Das Ökosystem in unserem Wattenmeer verändert sich trotz aller Schutzmaßnahmen dramatisch. Der Klimawandel, die Offshore-Windkraftanlagen oder intensive Fischerei wirken sich aus. Und große Handelsschiffe bringen sogenannte invasive Arten, also Tiere und Pflanzen, die eigentlich anderswo eine Heimat haben. Die pazifische Auster hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Bestände der einheimischen Miesmuscheln zurückgehen. Doch das hat nicht nur negative Auswirkungen, wenn es um den Bestand von Krebsarten und Bakterien geht. Thomas Sambol hat sich nach Sylt begeben und dort mehr erfahren.
Ein Austernfischer im Wattenmeer vor Sylt. Mit Austern hat der krähengroße Vogel mit dem langen, orangefarbenen Schnabel allerdings wenig im Sinn. Zumindest mit denen, die es heute noch in der Nordsee gibt, erklärt der Meeresbiologe Harald Asmus vom Alfred-Wegener-Institut in List.
Das ist nur irgendwie ein falscher Name, weil die ist auch zu schwer zu öffnen für diese Vögel. Im Gegensatz zur Miesmuschel, die ja von Eiderenten, Austernfischern und Möwen gefressen wird.
Doch Miesmuscheln waren für die Vögel in den letzten Jahren immer schwieriger zu finden. Sie räumte den Platz, als sich die pazifische Auster mit ihrer dicken Schale großflächig im Wattenmeer ausbreitete. Dass die Auster das Wattenmeer für sich entdeckte, lag vermutlich daran, dass Muschellarven aus Zuchtfarmen auf Sylt und in den Niederlanden ausgebüxt waren. Für den Speiseplan der Vögel und anderer Tiere ein schlechter Wechsel.
Die pazifische Auster hat negative Einflüsse auf Vögel, weil die Auster selber für Vögel als Nahrung nicht in Frage kommt. Und eben auch auf einige Fischarten, die, wie zum Beispiel einige Plattfische, auch Muscheln fressen, so wie Scholle zum Beispiel.
Die pazifische Auster ist aber nicht die einzige zugezogene Art in der Nordsee. Rund 60 fremde Arten tummeln sich inzwischen nach Angaben der Wissenschaftler im Wattenmeer und ständig werden es mehr. Die meisten stammen aus fernen Ozeanen und werden mit dem Ballastwasser eingeschleppt, das die großen Handelsschiffe vor der Hafeneinfahrt zum Beispiel in der Deutschen Bucht ablassen. Machen sie nun den Wattenmeerbewohnern den Garaus? Nein, sagt Meeresbiologe Harald Asmus. Manche Arten waren eher hilfreich.
Wir haben zum Beispiel eine Alge hier, den Bärentank, der eingeführt worden ist, auch aus dem Pazifik. Und der siedelt auf den toten Schalen der Austern außerhalb des Gezeitenbereiches und bildet da große Wiesen. Dieser Bärentank kann ja bis 2 Meter lang werden. Und da hat sich eben herausgestellt, dass in diesem Bärentank auch wieder Fischarten sich angesiedelt haben, die wir lange im Wattenmeer vermisst hatten. Und zwar seit der Zeit, als diese großen Seegraswiesen verschwunden waren.
Es klingt kurios. Der eingeschleppte Bärentank siedelt auf eingeschleppten Austern und sorgt damit für die Rückkehr heimischer Fischarten wie Seestichling, Seenadel oder Aal, die in den neuen Unterwasserwäldern Schutz und neue Nahrung finden.
Da sind zum Beispiel diese Gespensterkrebse eigentlich die Basis, dass die Fische dort so sich so gern aufhalten, weil die nämlich eine gute Nahrung für die darstellen. Also man sieht, dass die neuen Arten da nicht nur stören.
Manche Einwanderer haben sich auch schon lange angepasst.
Man denkt zum Beispiel an unsere Sandklaffmuschel. So eine weiße, längliche Muschel, die allerdings schon im Mittelalter wahrscheinlich durch die Wikinger eingeschleppt worden ist und die sich auch wunderbar in das Wattenmeer eingepasst hat.
Und die pazifische Auster, die sich heute so breit macht im Wattenmeer? Auch von ihr kann Harald Asmus Gutes berichten. Sie hat zwar extrem harte Schalen, die für viele Vögel kaum zu knacken sind, aber viele Würmer zum Beispiel schlemmen mit Vorliebe die Muscheltiere, sobald sie gestorben sind.
Sie hat auch einen positiven Einfluss auf die Allesfresser, so wie unsere Nordseekrabbe wäre ein Beispiel. Oder auch auf die Bakterien im Sediment, die zunehmen, auf kleine Organismen, die im Sand leben. Und auf den Gehalt an organischer Substanz in den Sedimenten. weil sie große Mengen bildet und auch durch das Filtern und dann wieder das Ausscheiden der festen Ausscheidungsprodukte, die so eine Auster dann macht.
Es bleibt der Kampf gegen die Miesmuschel. Aber hat die heimische schwarze Muschel ihn wirklich verloren? Gab es ihn überhaupt je wirklich? Lange hieß es in der Forschung, die Miesmuscheln hätten unter den invasiven Austern zu leiden. Doch inzwischen haben die Wissenschaftler anderes herausgefunden.
Die Miesmuschel geht zurück, allerdings nicht, weil die Auster sie direkt bedrängt. Die Auster braucht milde Winter und warme Sommer, um abzuleichen. Die Miesmuschel hat gerne etwas kältere Winter, weil dann sie sich besser vermehren kann. Und wenn dann plötzlich sowas ist wie ein paar kalte Winter hintereinander, dann bekommt die Miesmuschel wieder Aufwind und das ist dann auch passiert. Die haben sich dann auf den Austern wieder angesiedelt.
Die größte Bedrohung für die Miesmuscheln im Wattenmeer ist also nicht die pazifische Auster, sondern der Klimawandel, sagen die Wissenschaftler. Noch kann die Miesmuschel je nach Wetterlage immer wieder zurückschlagen. Mehr noch, manchmal hilft ihr die Auster sogar bei der Wiederansiedlung, so wie vor der Küste Ostfrieslands. Dort waren viele Miesmuschelbänke durch die intensive Fischerei zerstört worden und wären wohl versandet, wenn nicht die Austern für einen stabilen Untergrund gesorgt hätten.
Die Miesmuschel, die muss sich ja irgendwie anheften an irgendwas. Normalerweise heften die sich gegenseitig wie so Klumpen zusammen, die dann ganze Muschelbänke bilden können. Und im Fall, wenn eben Austern als sehr stabile Struktur schon mal da sind, dann können die sich gut daran anheften. Und das ist natürlich ein positiver Effekt.
Die Natur versucht sich also selbst zu helfen. Enten und Plattfische zum Beispiel, die Miesmuschelliebhaber, fressen jetzt zunehmend auch eingewanderte Schwertmuscheln. Die Seesterne haben inzwischen tatsächlich gelernt, die harte Schale der Austern zu knacken. Und die Austernfischer werden wohl auch langsam zu Feinschmeckern, schmunzelt der Sylter Wissenschaftler Harald Asmus.
Wir haben auch vom Austernfischer gehört, dass offensichtlich im niedersächsischen Wattenmeer auch da schon beobachtet wurde, dass die Austern fressen. Wir haben das hier noch nicht beobachtet. Vielleicht sind die niedersächsischen Austernfischer schlauer oder so, diese Ressource zu nutzen.
Veränderungen im Wattenmeer. Thomas Sambol informierte über Vor- und Nachteile. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Jamie Woon. Die CD mit dem Titel Making Time erschien bei PMR Records. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen bis zur ersten Ausgabe im neuen Jahr am Sonntag, den 3. Januar um 15.05 Uhr.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.